Ja, hier vor uns haben wir den Kriegsveteran Wolf Dietrich Kroll. Sie waren damals als 17-Jähriger hier bei der Schlacht in den Seeloer Höhen. Sie haben das alles miterlebt. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie die Zeit vor 80 Jahren rekapitulieren?
Tja, mir fällt dieser Tag, der 16.04., immer wieder ein, weil wir damals am 16.04.45 von den Russen eingedeckt wurden, im Feuerhagel, im Trommelfeuer lagen meine Kameraden neben mir tot waren. Ich war der Einzige, der überlebt habe und heute noch lebe, und bin dann im Trommelfeuer aus der Stellung zurück. Und weiß also nicht mehr, wie ich bis zum Schluss, bis zum 2. Mai, bis ich nach Hause kam, wo wir genau gekämpft haben. Mir fehlt also viele Erinnerungen an die Städten, an denen ich damals in den 14 Tagen von Ende März bis zum 16.04. gewesen bin. Und mir fallen als erstes immer wieder meine gefallenen Kameraden ein, denn sie haben wir waren das war damals unser Empfinden, sie haben unser Leben, so jung wir waren, für Führer, Volk, Vaterland. Heute ist es nicht mehr gewünscht, aber gegeben. Und die leider heute hier nicht sitzen können, die Kameraden, die sind gefallen, die liegen für die Ewigkeit im Oderbruch.
Ja, wie fing denn Ihr Werdegang beim Militär an und wie sind Sie denn zu den Fallschirmjägern gekommen?
Ich kriegte den Gestellungsbefehl, und da ich Adolf-Hitler-Schüler war, hätte ich gemusst zur Leibstandarte SS Adolf Hitler. Und als ich meinen Gestellungsbefehl kriegte, bin ich nach Wien zur Untersuchung gekommen. Und da wurde ich gefragt, der Krieg war ja schon fast zu Ende. Es gab hier überall keine Leute, überall fehlten Leute. Und da wurde ich gefragt, ob ich zur SS-Leibstandarte Adolf Hitler gehen wollte, zur Marine, zu den U-Booten als Reserveoffiziersbewerber oder zu der Luftwaffe zu Fallschirmjägern. Und also Hitler wollte ich nicht mehr verteidigen, so war ich schon eingestellt. Aber der Marine wollte ich auch nicht, weil ich nicht ersaufen wollte, mit dem U-Boot vielleicht untergehen wollte. Und dann wollte ich lieber sehen, den Auges abspringen und als Fallschirmjäger meinen Dienst zu sehen. Das habe ich angegeben, und ich wurde dann auch dafür vorgesehen, bei den Fallschirmjägern meinen Dienst zu begeben. Und dann bin ich am 1.7. erst 44, erst ein Vierteljahr der Arbeitsdienst gewesen. Und am 1.10. bin ich eingezogen worden in der ehemaligen Kaserne, Hermann-Göring-Kaserne, die heißt jetzt Julius-Leber-Kaserne. Und wie ich angenommen habe, sind Fallschirmjäger. Und da bin ich eingestuft oder eingereiht worden in das Fallschirmjäger Ergänzungs- und Ausbildungsbataillon Hermann Göring. Und so bin ich, da sind wir dann im Tegeler Tännchen, sind wir als Fallschirmjäger ausgebildet worden, sind aber nie gesprungen. Deshalb mache ich immer heute den Unterschied zwischen echten und unechten Fallschirmjägern. Die echten Fallschirmjäger sind die, die auf Kreta gesprungen sind, richtig Kampfsprünge gemacht haben. Und die unechten Fallschirmjäger sind wir, die wir nicht gesprungen sind. Die zwar die Ausbildung hatten als Fallschirmjäger und hätten springen können, aber es gab ja nichts mehr. Der Krieg war zu Ende, es gab keinen Sprit mehr, die Flugzeuge konnten nicht fliegen, und von daher haben wir nur den Rest des Krieges als mehr oder weniger als Infanteristen unseren Dienst versehen, unser Kampf versehen. Und dann sind wir zu Weihnachten 1.10.44 bin ich Soldat geworden. Und zu Weihnachten 44 sind wir nach Schwedt über die Oder gegangen. Und dann haben wir in Pommern im später Brückenkopf gekämpft, sind dann abgedrängt worden in den Stettiner Brückenkopf. Und von da sind wir über die Oder gegangen, so als letzte über die Oder gegangen, und sind bei erschwert, dann wieder eingereiht worden in das neu gegründete, in die neu gegründete Fallschirmjäger, 9. Fallschirmjägerdivision. Und mit der 9. Fallschirmjägerdivision sind wir dann von Schwedt nach Seelo gefahren, eines Nachts, zu Fuß, von Seelo hier nach Golzow, zum Bahnhof in Golzow gegangen, haben da Panzergrenadiere abgelöst und haben von Ende März, 20. März ungefähr, bis zum 16.04., als die Russen hier angriffen, hier gelegen und haben dann den Kampf um die Seelohöhen insofern mitgemacht.
Ja, wie haben Sie denn selbst den 16. April genau wahrgenommen und wie haben Sie den...
Eigentlich gar nicht. Man lebt ja sehr zeitlos. Der Tag hat zwar 24 Stunden, aber er vergeht ganz schnell. Und die Tage, die ich sage, 16.04. oder 2. Mai, die habe ich aus Büchern gelesen und mir dann zusammengereimt, wo ich war und wie ich war. Und wie das tagmäßig kam. Von daher weiß ich, und auch aus Büchern, aus anderen Schriften, dass am 16.04. der Russe begann, morgens mit einem Trommelfeuer. Und daher weiß ich, dass der 16.04. eigentlich der Tag ist für mich oder mein zweiter Geburtstag ist.
Wie haben Sie selbst den russischen Großangriff, das war ja eine Großoffensive, man wollte ja Richtung Berlin, wie haben Sie das selbst erlebt?
Ich lag im Schützengraben. Wir haben die rechts und links das Trommelfeuer über uns ergehen lassen müssen. Und zum Schluss, als das Feuer vorverlegt wurde, da wussten wir, also da lernt man das, dass Russe langsam angreift. Und dann habe ich über den Graben angeguckt und habe die T-34 und die Infanteristen kommen sehen. Und was macht man denn? Ich werde mal gefragt, oder was haben Sie gedacht? Da kann man nicht mehr denken. Da ist man zufrieden, das ist Staub, ist Staub und dröhnt und donnert und heult und wackelt die Erde. Da kann man nicht, da handelt man instinktiv, man möchte leben. Ich bin raus aus der Stellung und am 16.04. so ging im Laufe des Vormittags, hab dann die Stellung verlassen und bin dann zurückgegangen. Ich weiß heute nicht, wo ich die nächsten 14 Tage gekämpft habe. Vom 16.04. bis zum 2. Mai, bis ich nach Hause kam, wo ich genau gewesen bin. Ich weiß nur, dass wir unterwegs noch ein Feldhügel, im Trollfeuer ein Feldhügel verloren habe. Die weißen Häuser in Rüdersdorf, die weißen Kalkhäuser, und an den Hummeltein, an den Flakmonen Hummeltein, an die zerstörten Straßen in Berlin, kann mich entsinnen. Und dann weiß ich nur, dass wir irgendwann über die alte B5 nach Schwerin gefahren sind, weil mein Späß, an denen ich mich ein bisschen gehalten habe, aus Hamburg war. Und ich war aus Mecklenburg, wir waren so ein bisschen verwandt irgendwie. Und an dem habe ich mich, ich war 17 Jahre, war ein alter Fallschirmjäger, an dem habe ich mich so ein bisschen gehalten. Und vielleicht ist es mein Glück gewesen, dass ich mich an denen ein bisschen gehalten habe, dass ich das überlebt habe. Bis zum 2. Mai.
Das war am 8. Mai 1945 ja offiziell der Krieg vorbei. Wie haben Sie selbst das Kriegsende erlebt?
Weiß ich nicht. Ich war am 2. Mai zu Hause. Und ich bin zuerst nicht rausgegangen, weil meine Mutter keine Bekleidung für mich hatte. Ich hatte nur meine Springerhose und Springerstiefel und an Oberbekleidung haben wir einen Stahlhelm und eine Handgarde, dann mein Karabin. Das haben wir mit meinen Schwestern vergraben, beziehungsweise in einem nahegelegenen Faulsee versenkt. Deshalb ist ein Tag zum anderen gegangen. Irgendwann hörten wir dann mal, der Krieg ist aus. 8. Mai, der Krieg ist aus. Und für mich uninteressant. Für mich war der Krieg ja vorher schon aus.
Sie waren ja am 8. Mai dann schon in Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Haben Sie da irgendwelche Erfahrungen mit den Besatzern gemacht?
Am 2. Mai haben wir Amerikaner Schwerin erobert. Die Amerikaner sind Ende Mai abgezogen. Zum 1. Juni kamen die Engländer, weil haben die Engländer da. Und am 1.7.45, da wurde das erst sowjetisch besetzte Zone. Da kamen erst die Russen. Wir durften am 30. Juni und am 1. Juli durften wir das Haus nicht verlassen. Mussten wir im Haus bleiben. Und am 30. Ja, 16 sind die Engländer abgezogen und am 1.7. sind die Russen gekommen. Und da, weil unser Haus oder das Haus, was meine Eltern gebaut haben, etwas außerhalb der Stadt lag, wurde das von den Russen einkassiert und alle Hausbesitzer mussten das Haus verlassen. Innerhalb von einer Stunde das Haus verlassen. Meine Schwester, das ist irgendwo, ist ja auch noch hier mit der jüngsten Schwester. Wir mussten, meine Mutter mit 7 Kindern und die Oma, Mutters Mutter lebte noch bei uns, mussten innerhalb von einer Stunde mussten wir das Haus verlassen. Wir durften nichts mitnehmen, wir mussten alles drin lassen. Jeder von uns Kindern hat irgendetwas genommen, was ihm gerade einfiel oder was, und mitgenommen. Das haben wir heute noch. Ansonsten die alte Sachen von damals, von vor 45, mein Soldbuch, mein Wehrpass, Feldpass, das ist alles verloren gegangen. Ja. Die Russen sind dann hier eingezogen und meistens Offiziere gewesen in der Sowjetarmee. Die haben zum Teil die Sachen aus dem Haus mitgenommen nach Hause. Und die, Ende 40 oder Anfang 50 sind die Häuser dann von der Volkspolizei besetzt worden. Und die haben sich neue Möbel gekauft. Von unseren alten Möbeln, die wir hatten, ist nichts mehr im Haus geblieben. Und von den alten Sachen, die von uns gehörten, ist nichts im Haus geblieben. Und wir hatten keine Berührung. Es wurde auch von Seiten der Russen nicht gewünscht. Und für mich ist sowieso, ich habe einmal einen großen Umweg gemacht, weil ich ja Soldat war und kein Zivil hatte. Und ich immer erkannt wurde durch meine feldgraue Hose als Soldat. Deshalb kann ich, also haben wir keine Verbindung gehabt zu den Sowjets, auf jetzt. Damals war das auf der Union. Und das sind die Russen, alles Russen. Aber ich habe also keine Erfahrung mit denen gemacht. Ich nach dem Krieg, vor dem Krieg ja schon mal, mit einem Gefangenen schon mal, aber auch keine schlechten oder irgendwelche Erfahrungen gemacht. Gar nicht.
Jetzt gibt's ja wieder eine Situation, wo Politiker doch zum Krieg trommeln, gerade bei uns. Was würden Sie diesen Politikern sagen, wenn Sie die treffen würden?
Ich habe Ihre Frage nicht ganz verstanden.
Es gibt ja wieder, also unsere Politiker, die in der Regierung sitzen, die trommeln ja schon wieder, kann man sagen, zum Krieg. Sie wollen uns kriegstauglich machen. Was würden Sie diesen Politikern sagen, wenn Sie die treffen würden, persönlich?
Ich bin gegen jeden Krieg, gegen jede Waffe. Und wenn ich danach gefragt würde, dann würde ich sagen, die Herren, die das propagieren, die sollen das halbe Jahr, was ich beim Kommiss, beim Wehr, im Krieg mitgemacht habe, dass die das mitmachen. Nur den Tag hier, den 16.04. im Trommelfeuer, dann sollten die, den Tag sollten die mitmachen. Und dann sollten sie entscheiden, ob sie dabei bleiben bei der Wehrpflicht. Und dass die jungen Leute Soldat werden oder nicht. Ich bin gegen jede Waffe und gegen jeden Krieg. Das ist mein Befinden heute. Damals war das anders, aber heute ist das so. Dadurch, dass ich hier, wie gesagt, ich war nur ein halbes Jahr Soldat, aber das halbe Jahr, manche haben den ganzen Krieg überlebt. Die können mehr erzählen als ich. Deshalb sage ich immer, die Leute, die das jetzt mit dem Krieg propagieren, mit jungen Leuten, die Soldaten, die sollen das erleben, was ich erlebt habe. Wir brauchen die nächste zu erleben. Und dann sollen sie noch entscheiden nachher, ob sie dafür sind, dass junge Leute wieder Soldaten werden oder Krieg werden oder ein Gewehr in die Hand nehmen.